Regnen, stürmen, schneien. Der Podcast. Der Podcast, in dem Armin und Hendrik über das Wetter reden.
So. Das Reh ist gekordet. Ich wiederhole, das Reh ist gekordet.
Die Webseite ist gestummt. Die Webseite ist gestummt und das Reh wird gekordet. Sollen wir live gehen?
Live im Ludio-Stink, im YouTube und im Twitch. Räumen wir den ganzen Bums mal auf.
Zu der Steine-Folge habe ich eine lustige Anmoderation. Aber das ist Thema für einen anderen Podcast. Hören Sie zu, wenn sich Bruder und Schwester über Steine unterhalten.
Oder mach der Lito-Podcast.
Seit Jahren versuche ich einen Geologie-Podcast zu machen. Ich habe ja keine Ahnung von Geologie, finde es aber spannend. Und hatte sogar irgendjemanden mal auf Twitter gefunden, wo er gesagt hat, ja, hier, ich mache gerade Master in Geologie, ich hätte voll Bock drauf. Dann haben wir uns verabredet und wer kreuzt denn hier auf? Genau, eben jene Frau. Noch nie vorher von gehört, aber irgendwie hat sie, also sie fragte, ob ich Referenzen hätte und ich sagte, ja klar, alt und verbittert. Und danach habe ich nie wieder was von ihr gehört. Ich kann das nicht verstehen.
Also für mich wäre das ein Grund mitzumachen. Dann machen wir heute Sonderfolge Sahara-Staub.
Aber sowas von.
Und die Eisheiligen?
Morgen beim nächsten Mal.
Nächste Zwischenfolge.
Oder übernächste oder so. Ich habe das Gefühl, wir werden noch viele Zwischenfolgen haben, bis wir endlich zu dem angekündigten El Niño kommen. Oder das wird einfach so ein Running Gag mit dem El Niño und wir werden nie dahin kommen.
Den machen wir zu Weihnachten.
Oh, eine gute Idee. So lange müssen wir den Bums hier noch machen? Oh Mann. Na gut.
Nur 52 Folgen.
Ja, das kriegen wir hin. Willst du anfangen? Soll ich anfangen? Ach komm, ich fange heute mal an. Hallo Armin.
Hallo Henrik.
Na, wie ist es?
Es ist Montag.
Hast du schon Staub gesaugt?
Nein, aber gewischt.
Ah, du auch. Mhm. Bin heute Morgen an vielen Autos vorbeigelaufen und dachte mir, oh, beeindruckend viel Staub auf diesen Autos.
Mhm. Scheibenwischer hat gemeint, das war die letzte Reise. Ich habe mir heute einen neuen gekauft. Ich habe aber noch nicht montiert.
Lohnt sich auch nicht, da kommt ja jetzt noch ein bisschen Staubi runter.
Mhm.
Bevor du die nächsten Wischerblätter durchjuckelst, wart noch 24 Stunden.
Lieber Wasser nachfüllen.
Oder so.
Mhm.
Ja, unser Thema heute ist dann wahrscheinlich Sahara-Staub.
Ja, Sahara-Staub.
Zur zeitlichen Einordnung für alle die, die es zeitsouverän hören wollen. Wir haben irgendwo Anfang April 2024 und in bester Star-Wars-Manier glaubt man manchmal da draußen wäre Tatooine.
Mhm.
Es ist nur halt leider nur eine Sonne am Himmel, aber gut.
Die aber verfinstert sich.
Richtig, richtig. Hast du schon mal, nein, anders. Ich habe gesehen, auf YouTube kursieren einige Livestreams. Hast du schon mal reingeschaut?
Nö, habe ich nicht. Ich war ja 99 live dabei.
Ich auch. Ich auch. Und irgendwann zwischendrin war nochmal so eine partielle, oder?
Ja, die habe ich auch gesehen.
Ja.
Also die 99, die war natürlich spektakulär. Die längste Parkplatz in Bayern, die A8. War schon cool.
Da gibt es doch eine Sendung mit der Mausfolge drüber, ne? Wo sie probieren, die Sonnenfinsternis aufzunehmen und quasi von Regengebiet zu Regengebiet fahren, ohne es zu wollen.
Die habe ich doch gar nicht gesehen.
Gibt es ja auf dem Sachgeschichtenkanal vom Armin, ja.
Heißt aber Maywald.
Mir fiel gerade der Nachname nicht ein, Dankeschön.
Ja.
Sahara-Staub.
Oder The Root, Sandstorm.
Ja, aber ich hatte auch einen Sahara. Ach so, klar. Fanny van Dunn, Sahara-Sand.
Man könnte das Intro von Dune spielen.
Stimmt. Die Dune-Doku auf Arte ist großartig. Sehr, sehr verstörend und gut gleichzeitig.
Ah, verstörend.
Über diesen 1970er verschollenen Dune-Film.
Ja, das war der Jodorowsky, gell?
Genau, ja.
Mhm. Mit dem H. Giga als Set-Designer. Oh, den Film hätte ich gern gesehen.
Oh, ja.
Ich finde ja Giga an sich super spannend.
Aber sowas von.
Mhm.
Und in dieser Doku haben sie jede Menge Interviewmaterial mit ihm und mit allen möglichen Weggefährten und sehr, sehr geile Doku.
Wir müssen nach Chur. Ins Giga-Museum.
Oh. Oh.
Ein Schweizer Ausflug, hm?
Hm. Genug Pre-Show. Kommen wir doch mal zu unserem eigentlichen Thema, dem Sahara-Staub.
Die Sahara.
Um die Geschichte des Sahara-Staubs zu verstehen, müssen wir die Geschichte der Sahara verstehen. Telekolleg Geografie. Die Zentralsahara war so bis zum Ende der letzten Eiszeit vor ungefähr 10.000 Jahren eigentlich ein riesengroßer Süßwassersee mit sehr fruchtbarem Boden.
Mhm.
Sprich auch jede Menge Humus durch das ganze Pflanzenmaterial, was da rumgeäumelt ist. Allerdings haben sich am Ende der letzten Eiszeit die globalen Windsysteme geändert und die Sahara gelangte in eine sogenannte Kalmenzone, die sich dadurch auszeichnet, dass es relativ windstill ist. Also auch keine Winde, die von außen Regenwolken reintragen und sowas. Dann wurde es quasi immer trockener.
Das Segler hasst das Zeug, weil da kommt er nicht vorwärts.
Ja, genau das. Dieses Kalmen in Kalmenzone kommt übrigens von Calm oder dem französischen Wort für Calm, was ich nicht aussprechen kann, weil ich von Französisch so wenig Ahnung habe. Aber was quasi ruhig bedeutet. Nur so, wenn Menschen auf Wortherkünfte stehen. Durch diesen fehlenden Niederschlag ist diese ganze Vegetation irgendwann zerbröckelt und abgestorben und dadurch war der Boden sehr ungeschützt und konnte zu sehr feinen Partikeln herum erodieren und verwittern. Und zack, hatten wir eine Wüste. Und in dieser Wüste haben wir jetzt eben, ne, man kennt das ja, jede Menge Sand, wobei Sahara, wie wir ja wissen, nicht zum Großteil aus Sand besteht, sondern zum Großteil aus Fels. Aber es gibt eben Areale, in denen der Sand sehr vorherrscht. Dieser Sand kann durch Stürme hinfort transportiert werden.
Mhm.
Man spricht dann vom sogenannten Sandsturm. Wir kennen ihn aus jede Menge Filmen und Fotografien. Man unterscheidet ganz grob Sand, das ist so eine Korngröße zwischen 2 mm und 63 mm und Schluff, was kleiner als 63 mm ist. Diese 63, ich fand das ein bisschen seltsam früher, die 63 kommt aus einem ganz komischen Messzusammenhang, wo in Logarithmen gemessen wird. Frag mich nicht mehr wie, die haben, diese Geologen stehen drauf, Größen logarithmisch aufzutragen und diese 63 war irgendwie so ein Maß, mit dem die dann ständig arbeiten können, weil das schön auftragen lässt. Wir können das recherchieren für die nächste Zwischenfolge, wenn es Menschen interessiert.
Ja, die Meteorologen sind auch nicht besser mit ihrem SkewT-Diagramm.
Ja, okay, du hast recht. Man trifft quasi, sobald es irgendwie um Korngrößenbestimmungen und Siebungen und Schlemmungen geht, immer wieder auf 63, das heißt 63 Millimeter, 63 Mühmeter.
Sieblinien.
Mhm.
Als Bauherr muss man sich ab und zu mit sowas auseinanderschlagen.
Ja, spätestens beim Zusammenmischen von irgendwelchen Pumpen.
Mineralbeton und
ja,
so.
Ja, ja, mhm. Ja.
Und nimmt man jetzt Donaukies oder Bruch oder?
Ja, naja. Ja. Ja, klar, das ist ja auch die Frage, ob du es rund oder eckig haben willst.
Mhm.
Das hat ja alles wieder verschiedene Eigenschaften.
Durchaus, durchaus. Aber Geologie-Podcast, wie gesagt, ein anderes Thema mit Bruder und Schwester.
Mal schauen, ob ich sie dazu kriegen kann. Ich sagte gerade, ne, Schluff, 63 Mm und kleiner. Wir machen mal einen kleinen Steinexkurs.
Oh je.
Ich mag Steine. Steine sind Freunde. Aber Steine sind nicht nur Freunde, Steine verwittern auch. Zum Beispiel durch Zusammenstöße mit anderen Steinen, durch Druck, der durch andere Steine, ne, wenn die so bergmäßig aufeinander kullern. Aber auch Sonne, thermische Ausdehnung, Frost, Regen und chemische Prozesse und so Kram kann dazu führen, dass so ein Stein auseinanderbröselt mit der Zeit. Man spricht davon Erosion.
Mhm.
Und diese Erosion geht immer weiter und die Teile werden immer kleiner. Also aus Stein wird irgendwann Sand und der kann natürlich durch Schwerkraft, also irgendwo runterrieseln, durch Wind und Wasser und so weiter transportiert und abgelagert werden. Und wenn Dinge abgelagert werden, spricht man von Sedimenten oder Ablagerungsgesteinen. Diese Ablagerungsgesteine kennt man zum Beispiel Schiefer, ne, das immer so schön so lagenförmig aufgebaut ist. Ganz typisch für so Sedimentzeugs.
Plattenkalk vor der Haustür. Ich stehe quasi drauf.
Ich stehe auch auf Steine. Je nach Korngröße spricht man zwischen 2 und 0,63 Millimeter von Grobsand, zwischen 0,63 und 0,2 Millimeter von Mittelsand und 0,2 Millimeter bis 63 Mümeter von Feinsand. Aber Sand ist nur die Bezeichnung für die Korngröße, nicht für die Mineralien, die darin verbaut sind. Das heißt, Sand kannst du aus allem Möglichen haben. Du kennst so Bilder von zum Beispiel so schwarzem Vulkansand an irgendwelchen Inseln, roter Sand in der Namib oder die White Sands National Monument in den USA. Ich glaube, New Mexico ist das. Das sind.
Ich kenne bloß die White Sands Missile Range.
Die kenne ich nicht. Was, ist das auch in New Mexico?
Ist in White Sands.
Ja, okay.
Da schießen die Amis mit ihren blöden Raketen aufeinander.
Ah. Mhm. Genau, da ist der Sand aus Gips.
Also roten Sand haben wir oben bei den Franken. Also gibt es da auch.
Und warum ist der rot?
Eisen.
Eisen. Eisenoxid.
Eisenoxid. Dann Quarzsand.
Quarzsand ist ja normalerweise immer so gelblich. Der kann auch relativ hell werden. Das sind immer so Beimischungen im Quarz, glaube ich, Verunreinigungen im Quarz, weil Quarz an sich ist ja weiß. Und durch Verunreinigungen aller möglicher Art kann der halt alle möglichen Farben annehmen. Ich meine, Quarz, ne, SiO2, tritt ja auch in allen möglichen anderen Farben auf, wie zum Beispiel als Bergkristall ist er sehr klar. Ich meine, Amethyst ist dieses pinke Zeugs. Das dürfte auch, das ist, glaube ich, auch nur SiO2. Die haben halt alle ein bisschen andere Kristallstruktur, weil sie mal anders gepresst wurden, aber vom Grunde genommen, von der Struktur her, ist es Quarz.
Und ein bisschen dotiert sind sie meistens.
Ja, eben. Das ist der Dreck, der da drin ist, der das Ganze bunt macht.
Also meiste SiO2 liegt ja auf Dächern rum und ist so bläulich.
Genau. Und wenn die Sonne drauf scheint, wird hinten Strom draus.
Mhm.
Oder warmes Wasser, je nachdem. Genau, und Quarz ist das häufigste Mineral auf der Erdkruste. Deswegen ist der häufigste Sand, den man draußen antrifft, halt auch Quarzsand, weil es einfach so sackviel davon gibt. Und, was halt auch ein Pluspunkt für den Quarzsand ist, weshalb es ihn so häufig gibt, der ist mit einer mooschen Härte von 7 echt hart. Oh. Also mooschen Härte ist so eine Härteskala von 1 bis 10.
Mhm.
Von 0 bis 10 oder von 1 bis 10? Ich glaube von 1 bis 10.
Bin also mir 10 ist Diamant. Sicher.
10 ist Diamant, genau, das ist das Härteste.
1 ist Gips, glaub, gell?
Und Speckstein und sowas. Also was da wunderbar. Als Faustregel wurde uns mal gesagt, Fingernagelritzen ist 1, mit dem Messerritzen ist zwischen 5 und 7. Und wenn du es nicht mehr ritzen kannst und wenn es Glas ritzt, ist es 10.
Also immer die höhere Zahl ritzt das drunter.
Genau, da, richtig. Die höhere Zahl ritzt das eins drunter und wenn du halt eine Probe hast, von der du weißt, was für eine Härte sie hat, kannst du dich ein bisschen entlanghangeln. Genau, Sand, ne, moosche Härte 7, relativ hart. Wenn man den Sand jetzt noch mehr erodieren lässt und die Korngröße noch feiner wird, spricht man von Schluff, also 2 bis 63 Mümeter. Und alles, was feiner als 2 Mümeter ist, das geht als Ton durch. Und Ton kennen wir nicht nur aus Tongruben, sondern wenn du Ton, Sand und Schluff in verschiedenen Mischverhältnissen mischst, bekommst du Lehme.
Oh je.
Ja. Menschen mit Garten hassen diesen Lehm.
Menschen mit Garten in Donau, Schwemmland ganz besonders.
Ah, Schwemmland. Schwemmland, Sedimente.
Also zwei Spatenstich tief in uns, da wo ich aufgewachsen bin, kommt ein so richtiger, ekliger, schwerer, blauer Lehm.
Ah, wunderbar. Ach. Wurde bei euch dann eigentlich aus dem Lehm auch irgendwas so ziegelmäßig gemacht?
Es gab eine Ziegelei, die gibt es aber schon lange nicht mehr. Und es gibt noch zwei Straßen, die darauf hinweisen, dass da die Tongruppe war, mittlerweile zugebaut. Also wo ich als Kind vor 40 Jahren. Da hat man die beiden Stufen im Gelände auch noch gesehen,
ja,
wo gebaut wurde. Mhm. Also Tongruben gibt es hier mengenweise. Also Ziegeleien, alle paar Kilometer kannst du quasi eine hinstellen.
Ich komme ja aus dem Westerwald. Da haben der südliche Teil des Westerwalds wird nicht umsonst Kannenbäckerland genannt. Die lebten da jahrhundertelang nur vom Ton. Und man sieht es auch auf Google Earth und sowas, wenn man in Satelliten an sich geht, die ganze Landschaft ist halt durchzogen von kleinen Tagebauten, Löchern verschiedener Größe in der Erde, wo bis heute halt Ton rausgezogen wird und verwurstet wird. Es war eines meiner tollsten Joberlebnisse damals, mit dem abgemeldeten 1er Golf in die Tongruben reinzufahren beruflich, um Proben zu ziehen. Weil du halt, dadurch, dass es so tief reingeht, hast du halt ziemlich schnell das Gefühl, auf einem komplett anderen Planeten zu sein.
Du siehst nichts mehr außenrum, gell?
Du siehst von der Umwelt nichts mehr, also keine Bäume, kein Nix, siehst nur noch den Himmel und Farben, die du so nicht gewohnt bist. Also von Schneeweiß, Pechschwarz, alle möglichen Gelb-, Braun- und Rottöne bis hin zu Lila ist einfach alles dabei. Und dadurch, dass das Grundwasser sich durchdrückt, nimmt das die Farben mit. Das heißt, du hast zeitweise auch mal einfach einen lila Bach, der vorbeifließt. Es ist wie auf einem anderen Planeten, es ist großartig. Doch zurück zum Schluff. Wir hatten gesagt, Schluff sehr klein, Korngröße kleiner 63 Mühmeter, das ist schon echt winzig. Ich habe mir das mit dem Mühmeter zu sehr angewöhnt. 63 Mikrometer, das ist halt echt klein, diese Partikel. Und die können durch Wind mehrere Kilometer hochgetragen werden, so für gewöhnlich 5 bis 10 Kilometer Höhe wird das Zeug hochgewirbelt, weil der Schluff halt sehr fein und sehr leicht ist. Der Sand hingegen ist relativ schwer und bleibt so in bis zu 2 Meter Höhe ungefähr und fällt dann wieder runter. Dieser Schluff ist aber so fein, dass der Wind den nicht nur aufwirbeln, sondern auch mittragen kann und der dringt in alle kleinen Ritzen ein. Und es ist relativ viel. Also ich habe Zahlen gelesen, dass so 1 Kubikmeter Luft bis zu 1 Gramm Schluff enthalten kann. Und sind wir mal ehrlich, 1 Kubikmeter Luft ist, wenn er vorbeizieht, nicht viel.
Das heißt, es ist eigentlich kein Sandsturm, sondern ein Schluffsturm.
Ein Staubsturm, genau. Also man unterscheidet wirklich zwischen Sand und Staubsturm. Sandsturm ist lästig, Staubsturm ist halt wirklich gefährlich, weil diese feinen Partikel nicht nur alles zusetzen, die dringen auch in alle Körperöffnungen ein. Und man kennt das aus dem Dust Bowl-Ereignis, ne? 1935 bis 38 in den Great Plains der USA. Großes Staubsturmereignis, das ausgelöst wurde durch große Trockenheit. Da konnten Staubstürme sich bilden, die so heftig waren, dass Ernten vernichtet wurden, die Leute in ihren Häusern eingeweht wurden und nicht mehr rauskamen oder halt einfach erstickt sind draußen, weil ihnen dieser Staub in alle Nasen- und Mundöffnungen reingeweht wurde. Es gab riesen Hungersnöte und Leute sind aus Oklahoma und sowas in Scharen ausgewandert und geflohen. War wohl in den USA ein wirklich einschneidendes Ereignis. Gibt heute noch irgendwelche lustigen Dust Bowl Kochbücher, wo quasi wirklich arme Leute Rezepte drinstehen. Und ich meine, 1935 bis 38, das ist nicht jetzt so lange her, das ist so die Generation meiner Oma. So, während der Armin einen Anruf entgegennimmt, was mache ich denn dann in der Zeit? Ich guck mal, was unsere Casting-Couch macht. Einige berühmte Sandstürme, und das sind wirklich so Namen, die habe ich auch schon mal gehört, der Buran in Mittelasien.
Das ist Raumfähre.
Hey, auch, ja, richtig. Den Khamsin im Nilgebiet habe ich noch nie gehört gehabt. Gibli in Tunesien und Libyen. Habub in der Sahara. Ja, bei Ghibli denke ich auch an was anderes, aber tja nun. Samum habe ich auch noch nie gehört, aber Scirocco.
Ja.
Durchaus.
Kommt aus Wolfsburg.
Genau. Ist, glaube ich, so ein Mittelmeer-Ding, ne? Wenn ich mich recht erinnere. Wenn sich jetzt in der Sahara so tagsüber der Boden stark aufheizt, dann können sich Turbulenzen und Aufwinde bilden und diese feinen Schluffpartikel aufwirbeln. Und wenn sich der Boden dann wieder abkühlt in der Nacht, dann kann sich so eine typische Inversionsschicht bilden. Das kennen wir auch aus dem Winter, haben wir, glaube ich, auch in irgendeiner Folge schon mal drüber geredet gehabt. Wenn der Rauch so hängen bleibt, dann hast du so eine richtig schöne Grenzschicht. Und diese Inversionsgrenzschicht lässt die Partikel nicht mehr heruntersinken auf den Boden, sondern hält die quasi in diesen Höhen fest. Und die können da jetzt eine ganze Weile so rumäumeln. Wenn die nicht weggetragen werden vom Wind, dann bleiben die bis zu einem halben Jahr in dieser Atmosphärenschicht hängen.
So lang?
Können wohl so lange, habe ich irgendwo gelesen gehabt, dass die wirklich bis zum halben Jahr quasi in der Luft bleiben können. Meistens werden sie aber vom Wind fortgetrieben. Wenn die da in der Atmosphäre sind, agieren die als Kondensationskeime und bilden großflächige und ziemlich dichte Schleierwolken. Das ist ja auch das, was wir draußen gesehen haben, wenn Saharasand hier oder Saharastaub hier vorbeizieht, dass sich sehr, sehr dichte Wolkendecken bilden und dadurch relativ viel Wärmestrahlung in den Weltraum zurückreflektiert wird. Andererseits sich aber auch diese staubigen Schichten relativ stark aufheizen und dadurch wieder hochsteigen können. Aber dadurch, dass sie sehr trocken sind, kommt da kein Regen raus. Also es mischt sich dann zwar alles ein bisschen, aber Einfluss auf Niederschlag in dem Sinn nicht. Aber es gibt Hinweise darauf, dass diese Staubteilchen durchaus die Bildung von Wirbelstürmen verhindern könnten. Hat man noch nicht so ganz raus, aber das ist ja eine sehr trockene Luft, also aus der Sahara kommt. Sehr warm, weil durch diese ganzen Staubteilchen sich dieses Luftpaket sehr stark aufwärmt. Die Sahara-Winde sind relativ stark, das heißt, du hast relativ starke Windscherung. Wie wir letztes Mal bei den Wirbelstürmen hatten wir das Thema Windscherung, dass das nicht gut ist. Ich weiß immer noch nicht genau warum, aber Windscherung schlecht für Wirbelsturmbildung. Du hast also trocken, starke Windscherung und warm. Und das alles ist natürlich Gift für Wirbelstürme, weil wir brauchen ja für Wirbelstürme starke Aufwinde.
Und feucht.
Und feucht. Und das ist ja kontraproduktiv.
Okay.
Das ist noch nicht so ganz belegt, aber man hat wohl empirisch gemerkt, dass in den Jahren, wo starke Sahara-Stäube über den Atlantik wehen, es keine oder sehr, sehr wenige Wirbelstürme über dem Atlantik nur gibt. Und auf diese Art werden pro Jahr circa 1 Milliarde Tonnen Staub aus der Sahara alleine transportiert. Und damit macht die Sahara gut die Hälfte des atmosphärischen Staubs aus. Insgesamt weltweit spricht man von 1,8 Milliarden Tonnen Mineralstaub, der durch Erosion global in die Atmosphäre kommt. Hauptsächlich eben aus der Sahara, aus der Taklamakan und aus der Wüste Gobi.
Ja, Gobi hätte jetzt auch noch gesagt, als große Wüste.
Der Transport dieses Staubs passiert eigentlich über die Passatwinde. Und je nachdem, wo der Staub hochgewirbelt wurde und wie fein der Staub ist, also wie hoch er getragen werden kann, das entscheidet auch, wie weit er transportiert wird. Und das weiteste, wo so Sahara-Staub transportiert wird, ist bis in den Amazonasraum rein. Einmal komplett über den Atlantik und diese ganz weitreichenden Staubtransporte, die haben auch wirklich eine sehr, sehr feine Korngröße, also 0,1 bis 10 Mikrometer. Also ganz schön fein, sogar für Schluffverhältnisse fein. Und je größer die Körner sind, desto eher können die halt wieder aus der Atmosphäre ausfallen. Ne, schwerer können die raussedimentieren und die feinen Teile werden eher ausgewaschen, während die groben Teile eben eher raussedimentieren. Also runtersinken auf den Boden. Abhängig von der Jahreszeit wechseln dann auch die typischen Quellgebiete und die Zugbahnen des Saharasands. Für Mitteleuropa hat man hauptsächlich Sahara-Staub im Frühsommer und hauptsächlich über direkte Winde aus der Sahara südlich des Atlasgebirges. Im Hochsommer dominiert eher so eine südwestliche Strömung, die Staubpartikel über den Atlantik zurück nach Europa bringt. Seltener sind
über den Westwindgürtel dann.
Genau. Ja. Seltener sind dann so wirklich lange Transportwege, die zunächst über den Atlantik und dann um das Azoren hoch herum nach Europa führen. Die gibt's auch, aber die sind halt wirklich selten. Und im Winter kann das vorkommen, kommt es seltener vor, aber kann es vorkommen, dass der Sahara-Staub mitkommt. Das kennt man wohl im Alpenraum, das ist mir noch nicht untergekommen, kennt man wohl im Alpenraum als Blutschnee. Ich habe da Bilder aus irgendeiner Wetterwarte bei Bern gesehen, glaube ich. Ich meine in Bernerland. Was halt krass aussieht, weil einfach alles inklusive Himmel und Schnee und alles in so einen rötlich-gelben Ton getaucht ist. Es sieht interessant aus. Spannender Sidefact an der Stelle, der Staub führt auch Mikroorganismen wie Pilze und Bakterien mit sich. hat man festgestellt, dass diese Stäube eben nicht nur mineralische Sachen enthalten. Und das UV-Licht, obwohl es ja, ne, es ist relativ hoch, ist relativ UV-stark, was da an Sonnenlicht draufballert, tötet das nicht komplett ab. Zwar zum Teil, ja, aber es sterilisiert den Staub nicht komplett. In Deutschland treten so ungefähr 5 bis 15 Mal pro Jahr so Sahara-Staubereignisse auf. Und meistens, so wie jetzt auch, wenn du ein kräftiges Tief über Mitteleuropa hast, das Luft aus Nordafrika und dem Mittelmeerraum ansaugt und den dann quasi damit verteilt über Mitteleuropa. Aber das ist jetzt ein Punkt für den Alpenbewohner. Auch Föhnsituationen können diesen Sahara-Staub mit sich bringen.
Mhm. Ja, der zieht es dann halt über die Alpen drüber.
Oft bleibt der Staub dann auch in relativ großen Höhen, sodass gerade Stationen wie die Zugspitze diesen Staub messen und das Flachland den eigentlich gar nicht groß mitbekommt.
Mhm.
Aber jetzt hier Anfang April konnte der Staub auch wirklich in tiefe Luftschichten vordringen, sodass sehr, sehr viele Stationen hohe Feinstaubwerte messen konnten. Und wie jeder Feinstaub ist auch der ab einer gewissen Konzentration einfach belastend für die Atemwege.
Ja, klar.
Es gibt ein schönes Zitat von Charles Darwin, über das ich gestolpert bin, der dieses Staubzeug wohl auf dem Schiff mal mitbekommen hat. Und der schrieb, der Staub legt sich in solchen Mengen, dass er alles an Bord verdreckt und die Augen der Leute schmerzt. Wegen der Verdunklung der Atmosphäre sind gar Boote auf Grund gelaufen. Er ist oft auf Schiffe gefallen, die hunderte oder sogar mehr als tausende Meilen von der afrikanischen Küste entfernt waren.
Boah.
Genau, wir hatten schon den Blutschnee eben kurz erwähnt. Man spricht auch vom Blutregen, wenn das Ganze halt nicht als Schnee, sondern als Regen ausgewaschen wird. Und Blut halt immer, weil es relativ rot gefärbt ist und das ist einfach Eisen im Dreck.
Mhm.
Aber Sahara-Staub ist durchaus nicht unwichtig. Also man geht davon aus, dass der für einen wichtigen Teil des natürlichen Düngers für die Iberische Halbinsel ist und so gut wie die einzige richtige Nährstoffversorgung für die tropischen Regenwälder Südamerikas. Das heißt, die könnten in der Form, wie sie sind, gar nicht existieren, wenn nicht regelmäßig Dreck aus der Sahara drüber gekippt würde. Okay. Auch in der Karibik, in Nordostamerika, an der Guinea-Küste Westafrikas sind das wichtige Nährstofflieferanten für den Nahen Osten auch und teilweise auch für Mitteleuropa. Ich habe irgendwas gelesen, dass es Ende der letzten Eiszeit, so ungefähr vor 8000 Jahren, also nach dem Ende der letzten Eiszeit, im Raum Franken riesige Mengen Sahara-Staub gab, der abgelagert wurde. Und das eben nicht nur ein bisschen, sondern durchaus halben Meter hoch. Die wichtigsten Nährstoffe dabei sind halt Calcium, Magnesium, Eisen, ne, weil rot gefärbt, und auch jede Menge Phosphor ist dabei. Und wie gesagt, für den tropischen Regenwald im Amazonasgebiet ist es einfach die Hauptnährstoffquelle. Allein 500 Millionen Tonnen Staub aus der Sahara gehen jedes Jahr über dem Amazonasgebiet runter.
Wow.
Das ist halt schon eine richtige Menge. Manchmal schlägt es den Staub halt auch über dem Meer nieder und da fördert dieser Sahara-Staub, weil er halt quasi ein super Dünger ist, das Algenwachstum und die Planktonblüte und bringt damit Nährstoffe in eigentlich auch ziemlich nährstoffarme Gewässer wie rund um die Azoren und sorgt dafür, dass die halt für eine kurze Zeit im Jahr richtig krass florieren.
Algenblüte.
Ja, nicht nur Algenblüte, sondern einfach auch die gesamte Nahrungskette quasi auf Vordermann bringt. Allerdings gibt es auch Indizien dafür, dass dieser Sahara-Staub und gerade auch die Mikroorganismen darin mit zum Korallensterben in der Karibik beitragen, weil es einfach Krankheitserreger mitbringt, die das System dort nicht kennt.
Ach ja.
Ja.
Alles Positive bringt was Negatives mit.
Ich hätte sonst gesagt, Geschichte wiederholt sich. Vorher waren es die Europäer, die Krankheiten nach Amerika brachten und ja. Es geht auch auf natürliche Weise. Spannend fand ich auch das, was die Sahara für den Atlantik tut, also diese Algenblüte-Gedöns und Planktonblüte, macht die Wüste Gobi für den Nordostpazifik, für den gesamten Nordpazifik. Ist dort halt quasi ein wichtiger Nährstofflieferant. Ich wollte mal gucken, ob das auch bis Hawaii rüber reicht, aber da habe ich nichts zugefunden.
Die Wüsten müssen da irgendwann mal leer waren.
Ja, ja, aber wenn du überlegst, wie viele Tonnen da durch die Gegend transportiert werden, was für ein krasses Ökosystem das mal gewesen sein muss, bevor das verwüstet ist, desertifiziert ist.
Solange es nicht desertiert.
Wo ich desertieren würde, wäre, wenn ich belasteten Staub aufnehmen würde.
Oh ja.
Belasteter Staub hat man zum Beispiel am ausgetrockneten Aralsee. Dort wurde jahrelang mit, oder jahrzehntelang zu Sowjetzeiten mit viel Düngemitteln, Herbiziden, Pestiziden und Dioxin Baumwollmonokulturen gehegt und gepflegt. Und auch mit so lustigen Praxen wie vor der Ernte der Baumwolle quasi einmal komplett entlaubt, damit die Ernte einfacher ist. Aber es ist auch so Entlaubungsmittel verbleiben halt im Boden. Und jetzt, wo der Aralsee eigentlich so gut wie völlig ausgetrocknet ist und das Ganze einfach eine einzige Staub- und Salzwüste geworden ist, erodiert das ganze der ganze Boden. Und dieser belastete Boden wird mit dem Wind mitgefegt und verseucht quasi das gesamte Umland, also das weitere Umland, weil diese Winde tragen den Staub ja weit, wie wir eben gelernt haben. Und gerade Dioxin und so Entlaubungsmittel willst du halt irgendwie nicht einatmen, aber die Bevölkerungen da ja, nehmen das halt über, ne, über die Atemwege, übers Essen, über alles auf. Es gibt da sehr unschöne Spiegelartikel, die ich überflogen habe. Der Luftstrom dort nimmt halt diese Aerosole auf, verteilt die auch in die höchsten Stratosphärenschichten. Und allein der Aralsee trägt damit ungefähr zu 5% zur globalen Luftverschmutzung bei.
Das ist ja irre, der Aralsee, der war ja vor 40, 50 Jahren war ein Riesensee.
Ich hatte gelesen, so groß wie Baden-Württemberg.
Ja, ja, und da ist eigentlich nichts mehr davon da.
Richtig, richtig, das ist absolut, absolut weg.
Nur da diese kleinen schmalen Randgewässer da.
Ja, und die sind halt so giftig, dass du da nicht hin willst. Weil das, was da verbleibt, ist halt quasi hochkonzentrierte Giftplörre.
Das Zeug, was nicht verdunstet.
Noch nicht. Ja. Und diese ganzen Pestizide konnten sogar in der Antarktis im Blut von Pinguinen nachgewiesen werden. Also das wird wirklich echt weit transportiert. In Grönland hat man den Staub in den Gletschern gefunden, in Wäldern in Norwegen, in der Mongolei, in der Wüste. Also diese Verschmutzung wird quasi weit, weit, weit getrieben.
Also, hat jeder was davon.
Auch wenn du lokal Quatsch machst, kann es ein globales Problem werden. Und das wäre jetzt eigentlich so ziemlich alles, was ich zum Thema Staub hätte. Bis auf den Punkt, ich habe meinen Luftreiniger wieder angeschmissen.
Ich habe keinen. Sollte mal einen besorgen.
Ja, es ist echt witzig. Wenn du den drinnen laufen lässt, dann der hat so eine verschmutzungsabhängige Drehzahlregelung. Du machst die Tür zu, du machst Fenster zu, du machst ihn an, er dreht vielleicht mal für 5 Minuten hoch und geht dann runter auf so die niedrigste Stufe. Du machst die Balkontür auf und er dreht aufs Maximum hoch.
Wahnsinn.
Ja, Sauerstoff ist wichtig, aber da ist echt viel Dreck unterwegs.
Oh ja.
Ja, damit wäre mein dreckiger Monolog durch.
Sehr schön. Viel gelernt. Ein staubiges Thema.
Hätte auch nicht gedacht, wie viel das Thema Staub aus unbewohnten Gegenden hergibt. Also ich war selber beim Recherchieren erstaunt.
Dann
würde ich sagen,
bis zur nächsten Zwischenfolge oder regulären Folge.
Was machen wir denn beim nächsten Mal? El Niño?
Natürlich, steht ja im Raum.
Immer. Wir machen immer El Niño.
Immer El Niño, bis wir El Niño haben.
Genau. Alles klar.
In diesem Sinne.
Habt noch einen schönen Abend.
Habt einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.
Bis bald. Ciao.
Ciao.
Der RSS-Podcast ist ein Hobbyprojekt ohne Anspruch auf wissenschaftliche Korrektheit. Wenn ihr Spaß daran hattet, lasst uns doch ein Feedback da unter @rsspodcast@mastodon.social. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.